Art und Weise, Gottesdienst zu feiern. Wer weiß, wie lange es noch dauert. Aber es ist interessant, was wir auch teilweise erleben. Nämlich viele gute Dinge, finde ich. Und ich glaube, dass wir aus dieser Krise heraus auch viel lernen können. Ich bin mal gespannt, wo es mal hinführt. Aber ein ganz anderes Thema. Ich weiß nicht, es gibt ja viele von euch, die lesen regelmäßig auch die Bibel lesen, die in den Losungsbüchern vorgegeben sind. Und in der letzten Woche waren einige schwierige Texte, hatte ich so den Eindruck. Es ging ja um den Tempel, um die Einweihung des Tempels. Und ich hatte für Dienstag die Bibelstunde übernommen in der Gemeinde Weltersbach und schaute mir den Text an, der dann immer dort genommen wird für den Tag, und dachte, ob du den Text jetzt nehmen solltest. Da ging es um die letzten drei Bitten aus dem Gebet von Salomo zur Tempeleinweihung. Und ich muss gestehen, ich wäre mein Leben lang wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, über diesen Text zu predigen. Ich habe mich dem Text aber trotzdem gestellt und möchte mehr die Hintergründe beleuchten. Ich werde also nicht die Verse auslegen in dem Sinne, sondern den ganzen Hintergrund von dem, was eigentlich da geschehen ist. Und ich habe das reduziert auf zwei Verse, nämlich aus 1. Könige 8, die Verse 48 und 49. Wenn sie dann von ganzem Herzen zu dir umkehren und dort zu dir beten, den Blick gerichtet zu dem Land, das du ihren Vorfahren gegeben hast, zu der Stadt, die du dir erwählt hast, und zu dem Haus, das ich deinem Namen gebaut habe. Dann höre ihre Gebete in deiner himmlischen Wohnung und verhilf ihnen zu ihrem Recht. Ich möchte etwas erzählen über den Tempel. Es ist ja gerade die Einweihung des Tempels, als Salomo das in seinem Gebet so erwähnt, und der Tempel, der fängt eigentlich viel früher an, nämlich dass eigentlich das Ganze begann mit einem beweglichen Tempel, da ist er, der sogenannten Stiftshütte oder Tabernakel, der hat unterschiedliche Bezeichnungen, dieses Zelt, aber es war sowas wie ein mobiler Tempel. Für die Geschichte kennen, Erinnerung und für andere als Information, es war ja so, dass die Israeliten aus Ägypten ausgewandert sind, und dann war die erste große Station, die sie gehalten haben, am Berg Sinai. Und am Sinai hat Gott die 10 Gebote gegeben, eine Reihe von anderen Geboten und Gesetzen und unter anderem einen detaillierten Plan über dieses Zelt. Und wenn man da hineingeht in dieses Zelt, man sieht das von außen nicht ganz so, weil die Decken da drüber sind. Außenrum waren große Bohlen, würde ich fast sagen. Die waren aus Akazienholz mit Gold überzogen. Das waren die Seitenwände. Dann sehen wir vorne 5 goldene Säulen und dahinter eine riesige Decke, das war der Eingang zu dem eigentlichen Inneren des Tempels. Da gab es dann 2 Räume. In dem ersten standen der 7-armige Leuchter, dann ein kleinerer Räucheraltar und ein Tisch mit 12 Broten, die immer wieder erneuert wurden. Und dann stand man vor einem nächsten Raum, das sogenannte Allerheilige. Und da war das so, dass da diese Bundeslade drin stand, das war eine große Truhe, ebenfalls aus Akazienholz, mit Gold überzogen, und obendrauf waren 2 Engelwesen, Cheruben, und dort hatte Gott versprochen, ist der Ort auf der Erde, wo er zu finden ist. Und in dieser Truhe, da waren dann noch die 10 Gebote, die original 10 Gebote. Es war ein Krug mit Manna da drin und ein Stab von Aaron, der in einer bestimmten Situation geblüht hat, und das alles als Erinnerung. Und dann sehen wir vor diesem Zelt oder um dieses Zelt herum einen Hof, Und da war das eigentliche Opfer geschehen. Da war dieser große Altar, das Feuer zeigt, wo das ist. Und daneben waren so Schlachttische. Und dort wurde dann die Opfer gebracht, die die Israeliten bringen sollten, zu bestimmten Anlässen, unterschiedliche Tiere in unterschiedlicher Anzahl. Und auch mit unterschiedlichem Umgang damit. Teilweise war es für sie selbst, teilweise mussten Dinge oder Teile des Tieres für Gott verbrannt werden. Und wir merken, das ist alles eine Welt, die uns völlig fremd ist. Da können wir gar nicht so viel mit anfangen heute. Auf jeden Fall waren ja die Israeliten, wenn auch mit 40 Jahre Verspätung, angekommen im Land Kanaan, im verheißenen Land. Und dann wurde diese Hütte an verschiedenen Orten aufgebaut. Und teilweise hatte es dann schon drumherum um diese Hütte dann auch feste Bauten gegeben. Das sehen wir zum Beispiel in der Geschichte von dem kleinen Samuel, dem Propheten, als er berufen wurde. Da war um diese Hütte herum, das war schon relativ statisch, da war das dann schon an einer Stelle und dann war daneben, waren Bauten aufgestellt. Aber es war immer der Wunsch da nach einem massiven Tempel, nach einem festen Haus, in dem dann auch die Opfer gebracht werden konnten. Es sollte auch repräsentativ sein. Und dann wollte David wollte dem Herrn ein Haus bauen. Er hatte auch alle Materialien, die notwendig waren, hatte er schon zusammengesammelt. Aber sein Sohn Salomo hat erst den Tempel gebaut, weil er war ein Friedenskönig. Und David war einer, der viel Krieg geführt hat. Und Gott hat gesagt, nein, du hast so viel Krieg geführt, ich möchte, dass dein Sohn mir das Haus baut. Und dann ist dieses Haus gebaut worden. Das ist eine Rekonstruktion des ersten Tempels. Wir wissen nicht ganz genau, wie das war mit den Türmen vorne. Da gibt es verschiedene Variationen. Auf jeden Fall war das vom Prinzip her genauso aufgebaut in dem Tempel wie vorher in dieser Stiftshütte. Es gab wieder zwei Räume, die dann von den Abmaßen doppelt so groß waren. Und darin fand dann auch der Gottesdienst statt, wo die Priester dann ihre Dienste getan haben. Und dieser Tempel, da sind wir gerade, der ist jetzt fertig und es gibt ein pompöses Einweihungsfest und da hinein steht auch dieser Text, den wir gelesen haben, wo Salomo Gott daran erinnert und sagt, du hast diesen Ort gegeben. Und wenn die Menschen sich weltweit zu diesem Ort wenden, dann höre auch sie. Und dann wurde dieser Tempel nochmal umgebaut, und zwar von Herodes. Das heißt, zwischendurch wurde er nochmal wieder aufgebaut nach der Deportation nach Babylon von Zerubbabel. Und dann wurde dieser Tempel von Herodes, von König Herodes, ungefähr zu der Zeit, als Jesus lebte, einige Jahre vorher, nochmal umgebaut in dieses Gebäude, was wir heute auch kennen von manchen Bildern. Das hatte mir jemand gegeben, der in Israel mal Urlaub gemacht hat und hat das dort fotografiert. Und so sah der Tempel aus zur Zeit Jesu. Ein riesiges Areal. Es war schon richtig was fürs Auge. Und das war das Glaubenszentrum. Das heißt, schon damals dieser mobile Tempel war das Glaubenszentrum der Israeliten und der Juden und das war in diesem Tempel noch mehr ausgeprägt. Also der Tempel als Glaubenszentrum. Und genau das ist das, was Salomo hier macht in dem Gebet, was er hält. Er sagt, erinnert Gott daran und zwar mit 7 Bitten für 7 Situationen, die im Leben der Juden stattfinden könnte. Da geht es um einen Rechtsfall. Wenn jemand sich ungerecht angeklagt fühlte, dann konnte er in diesen Tempel rennen, zu diesem Altar und konnte sich an diesem Altar festhalten und hat damit dokumentiert, ich bitte um ein Gottesurteil. Wie dieses Gottesurteil gefällt wurde, ist für mich auch recht schwierig, aber er hat darum gebeten, ich will nicht von einem weltlichen Richter gerichtet werden, sondern um ein Gottesurteil. Und Salomo betet, wenn das so ist, dann schenke ein Urteil, ein gerechtes Urteil. In der zweiten Bitte bittet er um Hilfe bei der Niederlage im Krieg. Eine Niederlage im Krieg wurde damals als Strafe Gottes verstanden. Und wenn das so ist, dann sollte Gott hören, wenn die Israeliten beten. Das dritte, wenn es um Dürre ging, wenn sie darum gebeten haben, dass doch wieder Regen fällt und dass die Dürre aufhört und dass wieder genügend zu essen da ist, dann sollte Gott hören. Und auch wenn andere nationale Notsituationen waren, das war die vierte Bitte. Die fünfte Bitte war das Gebet von Menschen, die nicht Juden waren und trotzdem auf Gott geschaut haben und gesagt haben, wir schauen hin zu diesem Tempel und beten dort, dann höre auch auf sie. Die Vorbereitung auf einen Krieg war die sechste Bitte. Und die Frage, wie ist das mit der Deportation aus dem eigenen Land? Also wenn die Menschen als Migranten in anderen Ländern leben mussten, auch dann höre von dort aus, wenn die Menschen sich dir zuwenden auf diesen Tempel. Also jedes Gebet hat eine Richtung. Und die Richtung ist der Tempel in Jerusalem gewesen. Die Juden richten sich heute im Gebet, bis heute im Gebet darauf aus, nach Jerusalem zu beten. Das ist den ersten Christen in Jerusalem so drin gewesen in ihrem Naturell, dass sie sich dort getroffen haben im Tempel. Sie haben im Tempel gebetet, sie haben sich dort in diesem großen Vorhof getroffen und haben dort gebetet. Und bis heute ist es so, dass die Juden sich dort treffen. Das, was wir dort sehen, ist der Rest, nämlich die Klagemauer, die heute noch steht und wo die Juden heute noch beten und Gottes Nähe suchen. Aber das, was bis heute in dem jüdischen Glauben fehlt, ist ein Tempel. Ein Tempel, in dem sie wieder das Gesetz Gottes komplett in Gänze erfüllen können. Weil zu dem Gesetz gehören die Opfer, und die Opfer können nur in dem Tempel in Jerusalem gegeben werden, an keinem anderen Ort. Und deswegen gibt es seit der Zerstörung des Tempels im Jahre 70 nach Christus keinen kompletten Gottesdienst im Judentum. Und sie suchen danach, wieder in dem Tempel ihre Opfer bringen zu können. Jetzt ist es so, dass das, was heute zum jüdischen Glauben gehört, nämlich die Synagogen, in Babylon entstanden ist. Damals haben die Juden weit weg gewohnt als Migranten und konnten nicht in den Tempel und haben dort die Synagogen gegründet. Das waren sozusagen Schulen, in denen theoretisch der komplette Glauben geschult wurde. Und bis heute ist das so. Deswegen gibt es die Synagogen. Und viele warten auch von den Christen, dass der dritte Tempel gebaut wird. Das geht zurück auf eine Prophezeiung in Hesekiel, die sich offensichtlich noch nicht erfüllt hat. Ich glaube, dass das eher symbolisch gemeint ist, da werde ich aber gleich im nächsten Teil nochmal drauf zurückkommen. Jetzt schwenke ich ins Neue Testament hinein. Wie gesagt, waren die ersten Christen noch versammelt in diesem Tempel und haben dort nach Gottes Nähe gesucht, haben dort gebetet, haben dort so eine Art Gottesdienst gefeiert. Allerdings auch, das ist nicht ganz überliefert, wie das mit den Opfern war, aber eigentlich war das schon durch Jesus Christus auch erledigt. Wir müssen dann sehen, dass für die Juden, Christen in Jerusalem ein Glaube ohne Tempel unvorstellbar war. Und dann kam es zu Diskussionen, weil mittlerweile kamen Juden in anderen Teilen des Römischen Reiches zum Glauben und die haben den Tempel nur zu besonderen Festen, wenn überhaupt, mal besucht. Und sie lebten ohne den Tempel ihren Glauben. Und so gab es Streit zwischen den ersten Christen untereinander, ob mit oder ohne Tempel. Dann war das so, dass die Christen aus Jerusalem rausgeworfen wurden, aus Jerusalem vertrieben wurden und mussten auch plötzlich ohne Tempel auskommen. Eine neue Orientierung, ein Glaube ohne Tempel. Und so können wir sehen, dass Salomo damals den Blick der Juden auf den Tempel gerichtet hat, dass sie dort anbeten sollen. Und die Apostel haben den Blick ganz woanders hin gerichtet, nämlich auf Jesus Christus. Und das Glaubenszentrum für uns ist Jesus Christus. Und wenn ich jetzt sehe, wie wir Gottesdienste feiern, wir machen das in 9 Flügel ja auch nicht viel anders, nur bei uns passen weniger in den Gottesdienstraum, dann merken wir, dass auch da etwas auf dem Prüfstand ist, nämlich die Art und Weise, wie wir gewohnt sind, Gottesdienst zu feiern. Als wir vor einigen Wochen in 9 Flügel die Entscheidung getroffen haben, den Gottesdienst zu feiern, das war eine Woche vor Pfingsten, da haben wir den ersten Gottesdienst gefeiert, da war auch die Frage, sind das Gottesdienste, wie wir sie uns wünschen? Und wir merken, dass wir eigentlich suchen müssen, was ist denn jetzt der zentrale Punkt des Gottesdienstes? Eine gute Predigt kann ich mir zu Hause auch im Fernsehen oder im Internet angucken. Ich muss gestehen, Rote und ich, wir fanden das gar nicht so schlecht, zu Hause mit einer Tasse Kaffee im Sofa zu sitzen und sich auszusuchen, wen hören wir denn heute gern? Sind allerdings auch wieder froh, dass die Gottesdienste laufen. Aber wir merken, ja, wie ist das? Bei uns passen maximal 25 in den Gottesdienstraum, deswegen feiern wir 2 Gottesdienste hintereinander. Dann muss ich den Mundschutz tragen, ich darf nicht singen. Ist das der Gottesdienst, wie er sein soll? Und wir merken, wir müssen Wege finden und neu erfinden, weil die Zeit wird wahrscheinlich noch lange so anhalten. Es ist ja noch kein Ende in Sicht. Manche tun so, als wenn das alles weg wäre. Wir merken gerade, da könnte sich eine neue Welle aufbauen. Wir wissen nicht, wo es hingeht. Es sind ganz unterschiedliche Informationen, die wir kaum verarbeiten können. Und trotzdem werden wir Gottesdienste auch weiter, überhaupt das Gemeindeleben, neu gestalten müssen. Wie ist das mit den Gruppen? Sonntagsschule fällt aus. Bei uns gibt es noch keine Sonntagsschule. Werden vielleicht nach dem Ferien an den Start gehen mit Sonntagsschule, wie ist das mit Gruppen, mit Hauskreisen und so weiter und so fort. Es gibt dann immer wieder neue Sachen. Wir sind ja auch im Pflegeheim in Weltersbach davon betroffen, dass wir keine Gruppen anbieten dürfen für die Pflege oder für die Bewohner in den Pflegehäusern. Auch da sind wir kreativ. Wir bieten 3-mal die Woche ein Programm in der Welle Weltersbach im TV-Programm im Tal an, das kommt auch ganz gut an. Aber auch das ist etwas, wo wir merken, es ist alles nicht so, wie wir es gewohnt sind. Und schaffen wir es, unseren Blick von allem wegzuwenden, was uns lieb ist, was auch gerne wieder kommen darf, und merken wir, dass auch da vielleicht Corona etwas aufdeckt, nämlich die Frage, ist unser Blick wirklich auf Jesus gerichtet? Ist Jesus das, was wir heute Morgen hier im Gottesdienst erwarten? Seine Gegenwart ist das, was wir im Gottesdienst erwarten, dass Gott zu uns spricht. Es ist ja die Frage, wenn man so hört, wer was wo, per Livestream, gut, ihr habt ja hier die Gottesdienste auch schon sehr früh wieder übertragen, das war uns nicht möglich, und wenn ich dann höre, wer was wo hört und was favorisiert, das ist eine ganze Bandbreite. Und es ist ja interessant, wenn ich sagen kann, ach, nee, den hole ich mir aber nächsten Sonntag nicht nochmal hier ins Wohnzimmer. Ist im Gottesdienst ein bisschen anders, da ist dann so gegeben, muss man mit der Predigt auch leben. Ist vielleicht dann auch so, dass man sagt, naja, die anderen Dinge sind dann wenigstens gut. Und so muss man wirklich gucken, was ist das, was wichtig ist für unseren Glauben, für unsere Gebete, für unser Miteinander. Also nicht, dass ihr das falsch versteht, auch ich wünsche mir eine normale Zeit, dass alles weg ist und das wäre so schön, wenn wir morgen früh aufwachen und plöpp, es gibt kein Corona mehr, aber das wird leider nicht so sein. Ich habe eben schon gesagt, ich möchte noch etwas sagen, warum ich glaube, dass die Prophezeiung des Tempels von Ezekiel symbolisch gemeint ist, und das hat auch wieder mit uns zu tun. Erstens, wir lesen im Neuen Testament ganz klar, dass durch Jesus Christus die Opferdienste im Tempel überflüssig geworden sind. Hebräerbrief zum Beispiel. Und deswegen verstehe ich nicht, dass viele Christen so fixiert sind auf diesen dritten Tempel und glauben, erst dann kann Gott weitermachen, wenn dieser dritte Tempel da ist. Kann sein, dass die Juden ihn in Eigenregie bauen, aber ich glaube nicht, dass Gott will, dass ein dritter Tempel da ist, weil er nicht will, dass Opfer gebracht werden, sondern er will, dass auf Jesus Christus geschaut wird. Jesus Christus hat alle Opferdienste im Tempel überflüssig gemacht. Das Zweite ist, ich habe mich vor vielen Jahren mit Hesekiel sehr auseinandergesetzt, mit diesem Tempel auch. Die Maße, die wir da lesen von diesem Tempel, passt nicht in Jerusalem hin. Da müsste erst ein Erdbeben kommen, den Tempelberg an die Seite sprengen und da muss eine Ebene entstehen und dann passen erst diese Maße von diesem Tempel dahin. Und deswegen glaube ich, dass das eher symbolisch ist, weil das auch sehr interessante symbolische Maße sind. Und das Dritte ist, dass den Aposteln bewusst geworden ist, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir Christen. Wir miteinander. Vielen Dank für diese Vorführung. Wir haben uns ja gar nicht abgesprochen. Ich habe dein Programm bekommen, habe gedacht, okay, läuft schon, brauchst gar nicht mehr hinschreiben, worüber du predigst. Aber das ist genau das, wo zwei sich einig sind, hört Gott die Gebete. Wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen. Das heißt, der Ort, wo Gott sich wohlfühlt, das sind wir, du und ich. Er möchte bei uns sein. Durch den Heiligen Geist zieht er bei einer Wiedergeburt bei uns ein und sagt, da möchte ich sein. Da möchte ich sein, da möchte ich bei den Menschen sein. Und schon Salomo hat gesagt, Herr, oder Gott hat schon zu Salomo gesagt, ich wohne nicht in einem Haus aus Stein, nicht das, was ihr baut, sondern da, wo ihr seid. Und das war das, was die Juden lernen mussten, als sie nach Babylon verschleppt wurden. Da standen die dann und gesagt, alles bricht zusammen. Wir können keinen Gottesdienst feiern. Und Gott schickt Jeremia hinterher und sagt, sagt ihnen mal, die Zeit dauert ein bisschen an hier, sie sollen sich schön einrichten. Da kommt auch dieser Spruch her, suche der Stadt Bestes. Sie sollen sich Häuser bauen, sie sollen Äcker bepflanzen, sie sollen sogar dafür sorgen, dass ihre Kinder gute Ehepartner finden dort, sollen das Beste der Stadt suchen und genießen. Und sag ihnen, ich bin bei ihnen. Ich bin bei ihnen, ich komme mit ihnen. Und das war etwas ganz Neues für die Juden, weil damals dachte man, ein Gott ist immer irgendwo an ein bestimmtes Gebäude, an ein Territorium auch gebunden. Und eigentlich steckt das so ein bisschen auch bei uns drin. Ich bin manchmal so ein bisschen zusammengezuckt, wenn ich bei einer Einweihung in Anführungsstrichen eines Gemeindehauses war und gesagt wurde, jetzt haben wir endlich wieder ein neues Gotteshaus. Aber Gott ist unabhängig von unserem Gebäude. Ist ja ein schönes, helles Gebäude, was ihr habt. Und es ist schön und man findet auch Einkehr. Jeder ganz unterschiedlich. Aber Gott ist nicht gebunden an diesem Haus. Wenn wir gleich alle unsere Wege gehen, dann geht Gott durch Jesus Christus und seinen Heiligen Geist mit uns. Die ganze Woche, überall wo wir sind. Auf der Arbeit, zu Hause, beim Aldi, wo immer auch, mit und ohne Maske. Gott ist bei uns. Er geht mit uns. Und das ist wichtig. Und das ist wichtig, wenn wir zurückdenken an das, was viele gelesen haben in der letzten Woche über Salomo und den Tempel, dass wir sehen, da hat sich was verändert, da hat Gott etwas ganz Neues auf die Beine gestellt. Und wir dürfen sagen, egal was kommt, Gott ist bei uns. Und ich wünsche uns, dass uns diese Einschränkung von Corona, dass wir diese Krise nutzen und neu den Blick bekommen auf Jesus Christus. Alles andere darf sein, aber sich nochmal zu konzentrieren, dass Jesus Christus das Zentrum unseres Glaubens ist und nichts anderes. Amen.